Ja, schön, dass ich in diesem ehrwürdigen Saal sprechen kann, in dem der altpietistische Geruch auch nur so auch diese entzückende Grafik noch Ja, man kann zu diesem Thema Verschwendung natürlich viel sagen. Sigmar hat ja gestern schon ein paar Anregungen gegeben und wir hatten so einen Gruppen. Darüber diskutieren. Auch im Radmagazin sind ganz viele interessante Artikel zum Thema Verschwendung oder Überflutung, Überfluss, Taste the Waste. Werden wir sogar selber ausprobieren. Erleichtert war, als ich feststellte, dass mein Hintern noch nicht überfließt und ich in einen Flugzeugsessel passe. Das war ja diese Übung im Radheft. Das fand ich ganz klasse. Ich könnte jetzt natürlich ein biblisches Referat zum Begriff Verschwendung halten. Es gibt sogar biblische Worte dafür. Apollaia, Vergeudung, Verschwendung, mehr so ein bisschen im negativen Sinn. Das Wort taucht bei der Salbung Jesu auf und wird sehr schön in dem Ratartikel von Andreas Wiedner aufgegriffen. Dann gibt es noch ein Werk bei Lukas, Dias Corpizzo, in einem Gleichnis verschleudert ein Verwalter sinnlos das Geld seines Chefs, soll entlassen werden und vorher streicht er noch die Kredite zusammen, die die Gläubiger haben und sichert so sein Auskommen. Ein merkwürdiges Gleichnis, aber Jesus hat es erzählt. Aber eine Stunde lang Begriffserklärungen zu diesem Begriff Verschwendung zu bringen, möchte ich jetzt euch eigentlich auch nicht zumuten. Ich möchte euch lieber ein biblisches Buch näher untersuchen, bei dem ich beim Lesen überlegen den Eindruck hatte, da kommt so ganz unaufgeregt unser Thema vor. In verschiedenen Facetten. Und um dem Text gerecht zu werden, habe ich euch eine möglichst wortgetreue Übersetzung mitgebracht, die auf den Stühlen liegen. Hier vorne sind auch noch Zettel. Zum Teil von Martin Huber und der hebräischen Ausgabe. Viele kennen den Text von dem Propheten Jona. Trotzdem ist es besser, ihn noch einmal konzentriert zu hören. Ich glaube überhaupt, dass das laute Lesen von Bibeltexten schon an sich etwas bei Zuhören freisetzt. Und es ist nicht ungefähr, dass wir zumindest einmal in der Woche im Gottesdienst laut Bibeltexte hören. Wir hören zunächst Kapitel 1 und 2 und das macht, glaube ich, der Peter.
Und es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn des Amittai. Steh auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und rufe aus gegen sie. Denn ihre Bosheit ist aufgestiegen vor mir. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Joppa hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen großen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff nahe daran war, zu zerbrechen. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Und Jona war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Tiefschläfer? Mach dich auf, schrei zu deinem Gott, vielleicht wird der Gott auf uns aufmerksam werden, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zu dem anderen: Kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, wer schuld ist, dass dieses Böse auf uns gekommen ist. Und sie warfen Lose. Und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Böse uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ein Hebräer bin ich und ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du? so getan. Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir dir tun, damit das Meer sich beruhigt und von uns ablässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, hebt mich hoch und werft mich ins Meer, dann wird das Meer ruhig werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, bitte lass uns doch bitte nicht umkommen wegen des Lebens dieses Mannes da und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer hinab. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Ehrfurcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und der Herr beauftragte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Magen des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Magen des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Bauch des Scheol schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Wurzeln der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel war hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube heraus, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Diejenigen, die die Götter der Nichtigkeit verehren, verlassen deine Güte. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Rettung ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus.
Ja, danke schön. Als heutiger Leser hat man durchaus ja seine Fragen an den Realitätsgehalt dieses Buches oder dieser Geschichte. Was ist das für eine Geschichte, bei der ein Mann im Magen eines Fisches sitzt und nichts anderes zu tun hat, als einen Psalm zu beten? Wir würden doch wahrscheinlich unser wasserdichtes Handy auspacken und erstmal irgendwo bei der Feuerwehr anrufen und uns in einem Messer, das wir zufällig dabei haben, uns einen Weg durchschneiden. Und was für ein Sturm ist das, der sich legt, weil man einen Menschen opfert? Und dann diese überaus positiven heidnischen Seeleute, die so freundlich zu Jona sind, die sich echt sich sorgen um Jona, gerade liebevoll mit diesem flüchtigen Propheten umgehen, das hat fast etwas Rührendes, Humorvolles an sich. Klingt alles etwas wunderhaft. Zunächst zu Jona. Es gibt im Alten Testament nur einen einzigen dürftigen Hinweis auf den Propheten. 2. Könige 14 wird Jona seine Prophezeiung einmal erlebt. Da geht es darum, dass ein gewisser Jona prophezeit, dass die Grenzen Israels wiederhergestellt werden. Das ist alles. Im Neuen Testament bezieht sich Jesus auf Jona und nimmt sein Schicksal als Bild für seinen eigenen Tod und Auferstehung. Das Zeichen des Jona. Jonas Vater heißt Amittai, kommt aus Gathhebe, Galiläa, östlich vom See Genezareth, aus dem Stamm Sebulon, zwischen See Genezareth und Mittelmeer. Über den Vater selbst wissen wir gar nichts. Was können wir zu Assyrien und der Stadt Ninive sagen? Israel, also das Nordreich, war 100 Jahre lang unter der assyrischen Herrschaft. Die Assyrer waren ein berüchtigtes Volk, grausam und auch trickreich. Eroberungen durch kleine Boote im Wasser mit Speerwerfern in Waldgebieten, Bogenschützen auf freier Fläche. Assyrer waren berühmt wegen ihrer Grausamkeit. Sie schnitten ihren Gefangenen Ohren und Nasen ab, wenn sie sich nicht ins Heer integrieren wollen. Eine eigenartige Form der Integration. Ninive, die Hauptstadt im Norden Mesopotamiens, war für die Israeliten ein Synonym für grausames Heidentum, abscheulichen Lebenswandel. Kein Israelit wäre im 8. Jahrhundert irgendwie freiwillig nach Ninive gegangen. Ninive selbst, die Kernstadt, war ungefähr 5 Kilometer breit, aber man rechnete auch kleine Ortschaften und Dörfer dazu, wie heute auch bei Großstädten. Abfassungszeit. Nach bestimmten Sprachwendungen und den Vorstellungen, die im Text auftauchen, nimmt man an, dass das Buch ungefähr im 5. Jahrhundert aufgeschrieben wurde. Da war also das Assyrische Reich schon 100 Jahre vergangen und war in den Gedächtnis der Leute nur noch wie ein sagenhaftes großes Reich vorhanden. Die geistliche Umkehr dieser Riesenstadt wird nirgends in den assyrischen Texten erwähnt. Das muss aber nichts bedeuten, es wäre ja peinlich gewesen, zuzugeben, dass ich Assyrer, also die Miniveniten, sich zu einem unbekannten semitischen Gott bekannt hat oder umgekehrt hätten, statt dem Gott Assur die Treue zu halten. Es könnte aber auch sein, dass ein Prophet Jona in einer der Außenbezirke Ninives gepredigt hat. Das Wort König könnte auch für Vorsteher und Bürgermeister stehen und dass es da eine geistliche Bewegung gab. Das Buch mag einen historischen Kern haben. Jona, ein ungehorsamer Prophet, den Gott durch Wunderhandlungen zurückbringt, predigt in der Umgebung von Ninive. Es gibt eine lokale Umkehr, mit der niemand gerechnet hat, aber es hat sich vielleicht eher in einer Provinz abgespielt. Auch der Aufenthalt im Magen eines Fisches ist nicht ganz so wunderhaft, wie man glaubt. James Barclay wurde 1892 vor den Falklandinseln von einem Pottwal verschlungen, aber von seinen Kameraden aus dem Magen des erlegten Wales dann wieder befreit nach ein paar Tagen. Barclay soll bei seiner Rettung bewusstlos und vom Magensaft des Wales angegriffen gewesen sein. Aber er überlebte. Immerhin. Was können wir zur Textgattung sagen? Was für eine Art von Text ist das? Es gibt ja in der Bibel verschiedene Arten, poetische Texte wie die Psalmen, Weisheitsliteratur wie die Sprüche oder Prediger. Aber dazu gehört Jona nicht. Historische Texte wie Chronikbücher, Samuel, Königsbücher, die folgen anderen Gesetzen, bieten mehr historische Details und Ahnentafeln. Es gibt die Prophetenbücher, aber die enthalten oft Visionen oder Auditionen der Propheten. Aber im Buch Jona redet Gott mit Jona eher so von Mann zu Mann. Außerdem schließt das Buch mit einer Frage, was Prophetenbücher eigentlich niemals tun. Tatsächlich befand sich das Buch Jona lange Zeit gar nicht unter den Prophetenbüchern. Was für eine merkwürdige Textart ist das Buch Jona? Ist es ein Gleichnis? Dafür ist es ein bisschen zu lang. Es gibt allerdings eine Textgattung, die genau zu diesem Buch passt. Und das sind die sogenannten Lehrerzählungen. Eine Lehrerzählung will den Zuhörer einladen, sich auf eine Geschichte einzulassen. Zum Beispiel stellt er einen Mann vor, der hatte zwei Söhne. Also das, was Jesus vom verlorenen Sohn erzählt, ist eine klassische Lehrerzählung. Manche Lehrerzählungen übermitteln sogar Namen. Es war ein reicher Mann und ein armer Mann mit Namen Lazarus. Oder es spricht auch Gott gelegentlich in einer Lehrerzählung. Lehrerzählungen beginnen mit erzählenden Worten. Es war ein Mann, König, Richter, eine Frau, es geschah. Und schließen mit einem Statement oder mit einer Frage. Der verlorene Sohn, eine typische Lehrerzählung, die diese Gattung perfekt beherrscht, schließt mit einer Frage, mit einem offenen Schluss, um bei den Zuhörern einen Entscheidungsprozess in Gang zu setzen. Das Buch Jona beginnt mit einer erzählenden Einheit und schließt mit einer Frage. Also ist es kein typisches Prophetenbuch, sondern eine große, raffiniert angelegte, literarisch interessante Lehrerzählung. Bei einer Lehrerzählung kommt es nicht unbedingt auf den historischen Kontext hin oder auf den historischen Gehalt. Man fragt nicht, haben die Figuren tatsächlich gelebt? Haben die Figuren in der Geschichte des verlorenen Sohnes tatsächlich historisch gelebt oder vom barmherzigen Samariter? Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Vielleicht hatten sie einen historischen Kern. Es könnte also sein, dass der unbekannte Autor des Jonas-Buches eine bekannte Geschichte aufgreift und daraus eine ziemlich freie, feinsinnige Erzählung gestaltet, mit ironischen Untertönen und einer Theologie, die schon ins Neue Testament hineinragt. Er macht aus dem Stoff eine Lehrerzählung. Oder wir können sagen, es gab mal einen Predigtext dazu und jemand hat eine nacherzählende Predigt geschrieben. Dann können wir uns dann selber entscheiden. Entweder ist das Buch Jona eine frei erfundene Lehrerzählung, wie der verlorene Sohn, ohne historischen Bezug. Oder das Buch ist eine Lehrerzählung mit einem historischen Kern, den jemand aufgreift und den frei variiert. Oder das alles ist Wort für Wort genauso passiert. Alle drei Möglichkeiten sind biblisch. Das muss dann jeder Bibelleser für sich selbst entscheiden, je nachdem, welches Schriftverständnis ihr habt. Das Buch ist klar strukturiert, man erkennt einen Gestalter dahinter, jemand, der mit Worten umgehen kann. Er hätte in unserer Fachgruppe sicher auch so seinen Platz gehabt. Aufbau des Buches, Berufung und Flucht, Kapitel 1, Jonas Einsamkeit und seine Rettung, Kapitel 3, Jonas Bußpredigt, die Bekehrung und Jonas 4, Jonas Verdruss und Gottes Frage. In diesen ersten Kapiteln geht es natürlich auch um andere Themen, also um unser Thema. Die greife ich heute nicht auf. Hier wird zum Beispiel das Los ein Schuldiger ermittelt. Das war im Orient, im alten Orient, damals eine bekannte Art, um Kriminalfälle zu lösen. Bei uns wurden die Verbrecher noch im 15. Jahrhundert durch Gottesurteile ermittelt. Man musste die Hand in heißes Öl tauchen. Wenn die Hand unverletzt blieb, war man unschuldig. Wenn sie Brandblasen aufwies, war man schuldig. Heute wird das nicht mehr angewandt. Zu viele Leute würden sich wahrscheinlich die Hände verbrennen, man nimmt dann lieber einen Anwalt. Oder Naturgewalten wurden durch Menschenopfer beruhigt, auch eine durchaus übliche Praxis. Und der Prophet, das merken wir, bewegt sich in diesem Text in ziemlich unbefangen, ziemlich heidnischen Vorstellungen und magischen Praktiken. Das machen auch noch Leute zur Zeit des Neuen Testaments. Die kranke Frau, die das Gewand von Jesus anfasst, in der Hoffnung, nur durch das Berühren des Gewandes geheilt zu werden. Und in der Apostelgeschichte hoffen die Leute, dass wenn der Schatten der Apostel auf sie fällt, dass sie dann gesund werden. Gott geht sogar manchmal auf dieses magische Denken einfach ein. Er hat da keine Probleme. Soweit zum sachlichen Hintergrund des Textes. Jetzt wenden wir uns wieder unserem Thema zu. Erstens, Verschwendung von Raum und Zeit. Nachher, nach der Pause, hören wir dann noch etwas von Verschwendung von Gefühlen und von Verschwendung von Liebe. Aber jetzt erstmal Verschwendung von Raum und Zeit. Wir haben ja den Text vor uns und ihn vorher gehört. Wenn ich Ihnen seine Struktur genau betrachte, dann fällt mir eine Bewegung auf, die sich in dem Text genau 6-mal wiederholt. Und das ist bei diesem Text und bei diesem Schreiber natürlich nicht zufällig. Die Bewegung in diesem Text ist das Hinab. Hinabgehen oder hinabfallen, Vers 3. Jona ging hinab nach Joppa, also vom gebirgigen Galiläa aus, an den Hafen. Vers 5. Jona war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich zum Schlafen gelegt. Nochmal eine Stufe tiefer. Vers 14. Jona wird hinab ins Meer geschleudert. Vers 4 im zweiten Kapitel sagt Jona, ich bin in die Tiefe geworfen und schließlich hinab zu den Wurzeln der Berge. Ein tolles, poetisches Bild, die Wurzeln der Berge. Allein in diesen ersten beiden Kapiteln gibt es also 7 Raumwechsel, und zwar jeder Raum geht immer tiefer hinab, bis es nicht mehr geht, bis zur tiefsten Stelle. Und dann geht es wieder nach oben, Kapitel 2, Vers 11, wo der Fisch nach oben kommt und Jona erbricht. Das muss jetzt nicht gerade eine sehr appetitliche Angelegenheit gewesen sein. Es ist eigentlich wie bei der mathematischen Figur der Parabel. Es geht so runter bis zum tiefsten Punkt, das ist dann der Wendepunkt, und dann geht es wieder nach oben. Die gleiche Kurve kann man bei Suchtkranken feststellen. Bevor es Heilungschancen gibt, muss ein Suchtkranker in diesen Punkt kommen, in der tiefsten Verzweiflung, wo er endlich erkennt, ich kann allein aus dieser Sucht nicht mehr rausfinden, ich brauche Hilfe, vielleicht auch professionelle Hilfe. Verschwendung von Raum und Zeit. Tatsächlich geht Gott hier sehr verschwenderisch mit Räumen bei seinen flüchtigen Propheten um. Er scheint sehr viel davon zu besitzen. Vom Gebirge zum Strand, zum Schiff, unterste Ebene, Matratze, Wasser, Fisch, Strand, ganz schön viel. Jona durcheilt eine Menge Räume, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Eine wahre Raumfahrt, die der gute Jona da mitmacht. Und Gott scheint auch viel Zeit zu haben. Er gibt Jona einen Auftrag und man hört förmlich, wie Jona denkt, nach Ninive, zu diesen gruseligen Leuten, die einen Nasen und Ohren abschneiden, nicht mit mir. Statt nach Osten flieht Jona genau in das Gegenteil, nach Westen, nach Tarsis. Ist wochenlang unterwegs, schläft einen langen Tiefschlaf, bis Gott ihn auf originelle Art wieder zurückholt. Er stellt seinen ungehorsamen Propheten als eine Menge Raum und Zeit zur Verfügung. Das macht Gott übrigens häufig. Das ist eine der Kennzeichen Gottes. Gott geizt nicht mit Raum und Zeit, wenn er uns verändern und wenn er bei uns etwas bewirken will. Nehmen wir Elia. Nach seinem Erfolg auf dem Karmel will Gott ihm eine neue Art von Begegnung schenken. Will seinen Horizont erweitern. Aber zunächst legt Elia im Hochgefühl seines Erfolgs einen kilometerlangen Dauerlauf hin. Dann stürzt er ab, er ist völlig ausgepowert, kein Wunder. Er hat einen Burnout, ist suizidgefährdet, legt sich unter einen Busch und will eigentlich nur noch sterben. Also schenkt Gott ihm Zeit, lässt ihn erstmal schlafen, dann lässt er ihn wecken, er gibt ihm etwas zu essen und zu trinken, dann lässt er ihn wieder schlafen. Und dann ist er 6 Wochen unterwegs und erst danach zeigt Elia, dass der Gott Israels nicht der übliche Gott ist, der nur im Donner und im Blitz und im Feuer zu erleben ist, sondern in diesem sanften Sausen, dass also der Gott Israels auch eine sanfte Seite hat. Jetzt erst ist Elia dafür offen, aber er brauchte eben vorher viel Raum und Zeit. Verschwendung von Raum und Zeit. Gott ist ein Verschwender von weitem Raum. Du stellst meine Füße auf weitem Raum, heißt es im Psalm 31. Und erst seit Kopernikus und seinen Nachfolgern wissen wir eigentlich, wie viel Raum Gott für diese Schöpfung verschwendet. Unser Sonnensystem ist ja nur ein Staubkorn am Rand unserer Galaxis. Und es gibt Milliarden von Galaxien in unserer Milchstraße. Es wird einem schwindelig vor diesen Räumen. Gott ist ein Zeitverschwender. Er lässt die Leute, die sich beengt fühlen, gehen wie den verlorenen Sohn und wartet oft jahrelang, bis er endlich zurückkehrt. Er hat einfach Zeit. Stellen wir uns vor, was wäre, wenn wir jeden Morgen 86.400 Euro bekämen. Die legen da morgens, wenn wir aufstehen, so auf den Tisch. Wir könnten oder wir müssten die sogar an diesem Tag ganz ausgeben. Alles, was wir nicht ausgeben, verschwindet geheimnisvoll in der Nacht. Aber am nächsten Morgen sind wieder 86.400 Euro da liegen, wieder auf dem Tisch. Es gibt bei diesem Experiment nur eine Unsicherheit. Es kann sein, dass dieser Geldsegen von einem Tag auf den anderen beendet ist. Aber niemand weiß genau, wann das sein wird. Eigentlich eine tolle Vorstellung. Jeden Tag 86.400 Euro. Diese Geschichte ist aber wahr. Gott schenkt uns jeden Morgen verschwenderische 86.400 Sekunden Zeit, die wir an einem Tag ausgeben können. Am nächsten Morgen warten wieder neue 86.400 Sekunden für uns, die wir gestalten können. Und eines Tages, ja, kann man dann nicht mehr aufwachen oder wacht woanders auf. Gott liebt es, verschwenderisch zu sein. Wir haben in unserer Gruppe gesagt, verschwenderisch klingt so ein bisschen negativ. Jemand meinte, großzügig wäre auch, würde ich sagen, so ein bisschen großzügig, verschwenderisch. Auch in unserer Geschichte, Verschwendung von Raum und Zeit. Es gibt hier kein Argumentieren mit Jona. Aber Jona, es ist dringend. Du musst unbedingt dahin. Denn nicht entziehe ich dir die Prophetenlizenz. Nein, Gott scheint unglaublich viel Geduld zu haben. Bei manchen Leuten lässt er sogar 30 oder 40 Jahre verstreichen, bevor er ihnen begegnet. Mose zum Beispiel lebt jahrzehntelang nach seiner Flucht in Midian, lernt eine Frau kennen, heiratet sie, wird Familienvater, Schafzüchter und denkt, das war's dann. Dann erst knüpft Gott wieder bei ihm an. Offenbar war Moses vorher noch nicht reif für diesen Auftrag. Für das Kunstwerk Erde und das Kunstwerk Mensch lässt sich Gott Zeit. Im 4. Jahrhundert nach Christus war es für Christen fast unfassbar, bei den Kommentaren der Kirchenväter kann man das lesen, dass Gott für seine Schöpfung 7 lange Tage brauchte. Ist Gott nicht allmächtig, haben die sich gefragt. Er hätte doch die Schöpfung in 7 Sekunden erschaffen können. 7 lange Tage braucht ein allmächtiger Gott, warum braucht er so lange dazu? Wir kommen heute dahinter, dass sich Gott wahrscheinlich ein paar Millionen Jahre Zeit ließ, um aus Einzellern so komplizierte Wesen wie die Säugetiere und schließlich so ein Mensch wie Manfred Siebald. Um ein Volk zu berufen, es zu formen, ließ sich Gott hunderte von Jahren Zeit und schickte es durch alle möglichen Räume. Gott ist einfach ein Verschwender von Raum und Zeit. Aber warum nur? Warum macht er das? Das hat natürlich seinen Grund. Gott weiß es und auch die Seelsorger unter uns wissen das, dass wirklich anhaltende Veränderungen bei einem Menschen Zeit und Raum, Freiraum brauchen. Nicht unbedingt materielle Räume, sondern innere Freiräume. Letzte Woche habe ich die Missbrauchsgeschichte einer Frau gelesen, die 42 Jahre brauchte, bevor sie mit Hilfe einer christlichen Freundin diese Geschichte aufarbeitete und zu einer Therapeutin ging. Wenn sich ein Erwachsener nur aufgrund von äußeren Zwängen ändert, zum Beispiel durch Sachzwänge oder durch Befehle oder über Vorgesetzte oder Ehepartner, vielleicht sogar unter Zeitdruck, dann können da schon beeindruckende Änderungen auftreten. Aber sobald der Druck wegfällt, ist es wie bei einem Gummi, das man mit äußerster Anstrengung gezogen hat, lässt man es los, schnellt es wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Wer sich unter Druck verändert, bei dem fällt die Veränderung wie getrockneter Lehm ab. Wenn der Druck nachlässt, dann geschah das eben nicht freiwillig und es hat keine nachhaltige Änderung bewirkt. Ich denke gerne an den Kommentar eines Kollegen zurück, zu dem einmal ein Ehepaar kam. Die waren ungefähr 40 Jahre verheiratet und die Frau sagte dann, also ich bin jetzt mit diesem Mann 40 Jahre verheiratet und ich habe es endgültig aufgegeben, meinen Mann zu erziehen. Es klappt nicht. Der Seelsorger konnte die Frau nur beglückwünschen. Denn Erwachsene lassen sich durch äußeren Druck nicht erziehen. Nachhaltige Veränderungen geschehen bei uns nur, wenn sie sich freiwillig entwickeln. Es gibt Ehepaare, die sind 50 Jahre verheiratet und der Ehemann hat sich mehr oder weniger in bestimmte Dinge eingefügt. Er trinkt abends nicht mehr das Glas Whisky wie vor seiner Ehe, er lässt seine Kleider nicht herumliegen. Wenn er sich abends auszieht, weil seine Frau immer dagegen war und gemeckert hat. Aber an dem Tag, als seine Frau gestorben ist, trinkt er abends wieder sein Glas Whisky und wirft die Kleider auf einen Stuhl. 50 Jahre äußere Erziehung unter Druck haben nichts bewirkt. Also, liebe Ehefrauen, meckern nützt absolut nichts. Im Gegenteil, es nervt, es tötet die Liebe, es kann eine Ehe zerstören und es verhindert bei Männern die Erektion. Verschwendung von Freiraum und Zeit, das braucht Gott, sonst können wir es nicht nachhaltig ändern. Gott verschwendet deswegen so viel Raum und Zeit und vermeidet, wenn möglich, Druck, damit wir Gelegenheit bekommen, uns nachhaltig von innen heraus zu verändern. Und Ehepaare verändern sich natürlich, aber nicht gewollt, sondern wenn man 40 Jahre mit einem anderen zusammenlebt, natürlich verändert man sich allmählich. Aber das geschieht eben mit der Zeit freiwillig, ohne dass das dem oft bewusst wird. Für Jonah war dieser Auftrag zunächst wie eine Art Überrumpelung. Von heute auf morgen das Gebiet seiner Feinde zu marschieren, das wagt er einfach nicht. Er hatte bloße, brutale Angst davor. Erst als Gott ihn laufen lässt, den Druck herausnimmt, ihm Zeit gibt, ihn durch Räume schickt und ihm zeigt, dass er ein Gott ist, dem Wind und Meer und sogar Fischungeheuer gehorchen, entwickelt sich bei Jonah so eine Art Mut. Und er sagt sich, gut, mit so einem Gott kann ich tatsächlich nach Ninive gehen. Dieser Gott ist ein Retter. Hier taucht übrigens das Wort Jeshua im Text auf. der Herr rettet oder Rettung ist bei dem Herrn, Vers 10, Kapitel 2. Jeschua ist der hebräische Name für Jesus. Das war dem Schreiber natürlich nicht klar, dass er ohne es zu wollen den Namen Jesus einbrachte, bei dem nachhaltige Rettung ist. Die griechischen Christen machten aus Jeschua Jesus und wir sagen heute Jesus dazu. Also Jesus ist eigentlich ein verballhorntes Wort des Wortes Jeschua. Aber diese Raum- und Zeitverschwendung brauchte Jona offensichtlich, bis er zu der Feststellung kam, Jahre ist Rettung. Ich wage es trotzdem, jetzt nach Ninive zu gehen. Bei manchen Leuten verschwendet Gott unermessliche Zeiträume, bis sie zu Jesus finden. Man wundert sich ja manchmal. Gott hat ja alle Macht. Er könnte seine überwältigende Herrlichkeit auf dieser ganzen Erde zeigen. Und die ganze Menschheit, davon bin ich überzeugt, würde von einer Sekunde zur anderen vor ihm auf die Knie fallen und ihn anbeten, wenn Gott seine Herrlichkeit mal richtig offenbaren würde. Aber das wäre nichts Nachhaltiges, nichts Echtes. Das käme nicht von innen, das wäre ein äußerer Zwang, ein äußerer Druck. So eine Bekehrung wäre nur auf äußeren Druck erfolgt. Und Liebe funktioniert nun mal nicht mit Druck, sondern nur freiwillig. Deshalb geht Gott riesige Umwege mit seinen Menschen, verschleudert Raum und Zeit, damit sie zu Jeschua finden, freiwillig. Und es ist ja interessant, wie diese Veränderung geschieht. Da sind mehrere Stationen notwendig. Zunächst der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist in der Bibel, in der Bildersprache der Bibel immer ein Ausrufezeichen. Achtung, wenn das Wort Tiefschlaf in einem biblischen Text fällt, dann geschieht eine starke Gottesbegegnung oder eine Veränderung. Da ist zum Beispiel Eva, das Weibliche aus dem Männlichen, eine neue Paarbeziehung innerhalb der ersten Menschheit entsteht, nach dem Tiefschlaf des Adam, des Menschen. Es geht hier ja nicht um die Erschaffung der Frau, die ist ja schon längst da. Es wird durch diese großartige Bildersprache eine neue Art von Liebe vorgestellt. Sex gab es schon vorher, auch bei den Tieren natürlich. Es passiert nun eine geistige Anziehungskraft zwischen Mann und Frau, das war etwas Neues. Ein Teil des Männlichen, die Rippe, wird in das Weibliche eingebaut. In Adam ist gleichzeitig etwas Weibliches, Gekurftes, Gebogenes geblieben. Hier wird ein geistiger Vorgang mit Bildern beschrieben und der Abschnitt schließt deshalb nicht mit den Worten und so entstand die Frau, sondern darauf wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Tiefschlaf, Ankündigung einer komplett neuen Veränderung. Oder nach Abrahams Tiefschlaf erfolgt der Bundesschluss. Nach Elias Tiefschlaf erfolgt eine neue Qualität der Gottesbeziehung. Nach Jesu Tiefschlaf auf dem Boot bricht eine neue Vollmacht bei ihm auf. Der Tiefschlaf in biblischen Texten weist immer auf die tiefen Ressourcen hin, die Gott in uns hineingelegt hat. Auch Jona, dieser Angsthase, tritt in eine neue Phase seines Lebens ein und muss durch Wind und Wetter, durch das Verschlungenwerden von ungeheuren Ängsten hindurch wieder ausgespuckt werden. Er hat sich zwar noch nicht tiefgreifend verändert, sein missmutiger Charakter bricht auch später wieder durch, aber er hat zumindest seine Angst an einer Stelle überwunden. Verschwendung von Raum und Zeit. Noch eine Besonderheit lernt Jona auf seiner verschwenderischen Raum-Zeit-Reise. Er begegnet Heiden, die viel frömmer und ehrfürchtiger sind und menschenfreundlicher als er selbst. Das ist die feine Ironie in diesem Text. Der Gläubige wird beschämt durch die Ungläubigen. Zum Schluss, so sagt die Erzählung, das kommt in unserem Textblatt deutlich heraus, beten diese heidnischen Seeleute nicht mehr zu ihren Göttern, zu El oder Elohim, sondern zu Jahwe, dem Gott Jonas, Vers 14 bis 16. Die Hebräer, die zu viel Respekt haben, sprachen ja den Gottesnamen niemals aus, sondern wenn sie den Gottesnamen, diese vier Buchstaben, J-H-W-H, sahen, sagten sie immer Adonai, Herr. Vers 14, da riefen sie zu Jahwe und sagten, ach Jahwe, bitte lass uns doch nicht umkommen wegen des Lebens dieses Mannes da und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Jahwe, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und die Männer fürchteten den Jahwe mit großer Ehrfurcht und sie brachten Jahwe Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Sicher noch ein relativ äußerer Glaube dieser Seeleute, aber immerhin, es ist doch interessant, dass durch die Angst und die Fluchtbewegung eines Gläubigen Leute sich bekehren. Finde ich großartig. Das ist eigentlich ein Witz in diesem Text, denn das Letzte, was Jona mit seiner Flucht bezweckte war doch, dass Leute sich bekehren. Das wollte er doch gar nicht. Das geschieht hier so nebenbei. Missionarische Ergebnisse durch die Angst und Schwäche der Missionare. Fantastisch. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, ruft uns die Jahresrufung zu. Verschwendung von Raum und Zeit. Damit wir uns nachhaltig verändern können, wundere dich also nicht, wenn Gott bei dir langsam und verschwenderisch arbeitet. Wenn er dir sehr viel Zeit gibt, manchmal nervt das auch, weil man möchte das Ganze ein bisschen schneller haben, aber das ist nötig. Einmal, um wirklich gute Kunstwerke zu schaffen und eine tiefe Veränderung bei dir zu bewirken. Ja, wir machen jetzt eine Pause von 10 Minuten und begleiten danach Jona weiter. Wir werden also im folgenden Kapitel feststellen, dass wir uns mit Verschwendung von Gefühlen zu tun haben und einer großartigen Verschwendung von Liebe. So 10 Minuten Pause und dann geht's weiter. Zunächst Kapitel 3 und 4.
Das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Jona. Steh auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Da stand er auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive war eine große Stadt vor Gott, eine Reise 3 Tage. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise. Er schrie und sagte: Am 40. Tag ist Ninive zerstört. Da vertrauten die Leute von Ninive Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort berührte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte sein langes Gewand ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Mensch und Tier, auch Rinder und Schafsherden sollen gar nichts schmecken. Sie sollen nichts essen und kein Wasser trinken. Mensch und Tier sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sie sollen mit aller Kraft zu Gott beten und sollen umkehren. Ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die in unseren Handflächen ist. Wer weiß, Gott mag umkehren und gereuen und mag umkehren von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Böse gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und Jonas Augen gefiel es nicht, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich zuerst nach Tarsis. Denn ich weiß, dass du ein gütiger und gnädiger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und einer, der sich das Böse geräumen lässt. Und nun, Herr, nimm doch bitte mein Leben von mir, denn mein Tod ist besser als mein Leben. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich im Osten der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte, und saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Da beauftragte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn emporwachsen über Jona, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott beauftragte am Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus so, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da beauftragte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank und er wünschte, dass sein Leben sterbe und sagte, besser mein Tod als mein Leben. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizins zornig bist? Und Jona sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du fühltest Güte gegenüber dem Rizinus, um den du dich nicht gemüht, um den du nicht großgezogen hast, als der Sohn einer Nacht aufwuchs und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Sollte ich nicht Güte haben gegenüber Ninive, der großen Stadt, die 12 mal 10.000 Menschen hat, die nicht wissen rechts und links und dazu noch die vielen Tiere?
Ja, danke schön. Wir haben ja schon zwischendurch immer mal so ein bisschen geschmunzelt über diesen missmutigen Propheten, der so seine ganze schlechte Laune immer an Gott auslässt. Man muss ja nicht besonders hellsehend sein, um zu erkennen, dass in Kapitel 4 und 5 ein richtig gehendes Gefühlschaos herrscht, eine Gefühlsverschwendung. Wir werden hier ständig mit Gefühlen konfrontiert. Der König oder der regierende Mann in dieser Gegend wird von Jonas Botschaft berührt. Gott selbst wird glühender Zorn nachgesagt. Man hofft bei ihm auf Freude. Eine ganze Stadt fängt an zu klagen. Ja, selbst die Tiere werden eingespannt, um ihre Gefühle lautstark auszudrücken. Eine typisch heidnische Art zu beten. Man dachte sich, so ein Gott, man weiß ja nicht, wo er wohnt, wahrscheinlich ziemlich weit weg. Je lauter geschrien, gejammert, geblökt und gemut wird, desto eher hört dieser fremde Gott wahrscheinlich zu. Dann tobt Jona mit seinen eigenen Gefühlen durch die Szene. Er ist missmutig, rechthaberisch, nach dem Motto, ich habe es ja schon immer gesagt, dass du ein Weichei bist, Gott, dich umstimmen lässt. Jona ist launisch, depressiv, anklagend, weinerlich, ertrinkt förmlich in Selbstmitleid und will sich gleich zweimal umbringen. Also einmal ist ihm nicht genug, gleich zweimal. Er hat zwar seine Angst besiegt und ist nach Ninive gegangen, aber sein tiefsitzender Hass auf alle, die nicht zum Volk Gottes gehören, ist geblieben. Ist doch grotesk. Eine ganze Stadt wendet sich nach einer Bußpredigt Gott zu und der Prediger, der das ausgelöst hat, wird depressiv. Das würde einem Evangelisten heutzutage nicht passieren. Er würde vor Freude tanzen und für seinen Erfolg in allen christlichen Blättern schreiben. Und ganz zum Schluss rückt Gott mit seinen eigenen Gefühlen heraus, Erbarmen und Reue. Zwei Kapitel, die von Gefühlsstürmen regelrecht durchweht werden. Verschwendung von Gefühlen. Zunächst noch ein paar sachliche Anmerkungen zum Text. Man hat den Eindruck, als ob Jona da nur ein paar Tage im Hügel verbringt und als ob der Rizinus innerhalb eines Tages gewachsen sei und dann verdorrt wäre. Das ist aber ein Missverständnis. Das Ganze zog sich ja Wochen hin, 40 Tage, 6 Wochen. Eine biblische Zahl, die nicht exakt die Tage zählt, sondern symbolische Bedeutung hat. Fast alle Zahlen in der Bibel haben irgendwie symbolische Bedeutung. 40 ist immer die Zahl der Prüfung oder 4. 40 Jahre in der Wüste, bevor es ins gelobte Land geht. Jesus fastet 40 Tage. Es können also auch noch mehrere Wochen gewesen sein, aber 40 steht eben für die Zeit der Versuchung, der Prüfung. Der Rizinus wächst natürlich nicht in einer Nacht. Der Erzähler ist nicht blöd, er weiß, dass es das gar nicht gibt. Es wird lediglich gesagt, dass der Rizinus nachts wächst, also eine nachts wachsende Pflanze ist. Sie wächst zwar sehr schnell, innerhalb von Wochen kann sie tatsächlich über einen Meter wachsen, aber nicht in einer Nacht. Im Text heißt es wörtlich in Kapitel 4, Vers 10, der Rizinus, der als Sohn einer Nacht aufwuchs und als Sohn einer Nacht zugrunde ging, das ist nur eine Genitivverbindung. Sohn einer Nacht bedeutet einfach nur nachts. Der Rizinus ist eine Giftpflanze. Schädlinge wagen sich da eigentlich nicht dran. Es gibt nur einen einzigen Wurm, der gegen das Gift des Rizinus immun ist. Dieser Wurm nagt nach ein paar Wochen die Pflanze an und sie verdorrt. Offenbar kannte sich der Erzähler diese Geschichte in der Biologie ganz gut aus. Die Kleider, die die Leute bei ihrer Buße tragen, sind Kleider aus grob gewebtem Stoff, auf Hebräisch Sack. Also keine Säcke, sondern grobe Kleidung. Asche oder Staub, auf das Haar streuen war eine altorientalische Sitte und sollte aussagen, wir sind alle sterblich und hinfällig. Eine Besinnung auf menschliche Schwachheit und Bescheidenheit. Zurück zu den Gefühlen. Die Verschwendung von Gefühlen wird hier geschildert, und zwar merkwürdigerweise hauptsächlich von negativen Gefühlen. Es wird gejammert, geseufzt, geschrien, geweint, eine Flappe gezogen, Trotz, Missmut gezeigt, Zorn enthüllt, die ganze Palette menschlicher Gefühle. Und erst im letzten Vers leuchten positive Gefühle auf, und zwar ausschließlich bei Gott, Güte und Erbarmen. Zunächst wollen wir uns mal den negativen Gefühlen zuwenden. Ein Fest des Negativen. Interessant sind ja die Tiere. Sicher haben sie einfach gebrüllt, weil sie Hunger und Durst hatten. Aber der Text lässt es offen, ob nicht auch noch bei den Tieren eine andere Dimension damit hineinspielt. Ob sie nicht auf ihre Art zu Gott beten. Für die Tiere des alten Orients waren Tiere ja nicht einfach nur biologische Lebewesen, sondern hatten eine geheimnisvolle Kraft und Macht. Es ist nicht zufällig, dass viele heidnische Götter Tiergestalten waren. Für die Psalmdichter ist es gar keine Frage, dass auch die Schöpfung betet. Die Bäume klatschen in die Hände oder in die Zweige, um Gott zu loben. Der Löwe brüllt Gott entgegen. Wenn Tiere beten, dann beten sie natürlich nicht bewusst, eher durch ihr Dasein. Das hat Ernesto Kardinalpriester und Dichter aus Nicaragua sehr schön ausgedrückt in dem Buch, das Buch von der Lieder, er schreibt: Die ganze Natur ist voller Stimmen. Alle Wesen flüstern, seufzen, gurren, pfeifen, brüllen, jaulen, ächzen, wimmern, schreien, weinen oder klagen. Der Gesang der Grillen und Zikaden, das Quaken der Frösche, der Pfiff der Eichhörnchen, alle Stimmen der Natur sind Gebet. Die Elstern und Kokoyos erzählen uns von Gott, und es ist Gott, der ihnen ihre Sprache gegeben hat. Alle Tiere, die im Morgengrauen ihre Stimme erheben, singen Gott. Die Vulkane und die Wolken und die Bäume rufen für uns zu Gott. Die ganze Schöpfung schreit durchdringend von der Existenz und der Schönheit und der Liebe Gottes. Eine Verschwendung von Gefühlen, und zwar von negativen Gefühlen. Hier werden sie ungeschminkt erzählt. Keine Zurückhaltung bei den Boten Gottes, wenn es um negative Gefühle geht. Er wird mit allen negativen Gefühlen ausgerüstet, die es so gibt. Warum diese Negativorgie eines Gläubigen? Ist das nicht irgendwie peinlich? Das Alte Testament ist ein sehr menschliches Buch. Es beschreibt oft Menschen, so wie sie nun einmal sind. Und genau mit diesen Menschen arbeitet Gott. Gott wartet eben nicht, bis wir wieder so weit sind und lächeln können oder bis wir uns gefangen haben. Nein, mitten im Auskotzen des Negativen wird das Reich Gottes gebaut. Gott will unsere Gefühle sehen, und nämlich alle Gefühle. Er hat unsere Seele ja so konstruiert, dass wir das auch können. Er hat extra einen komplizierten Tränenkanal in unseren Augen stehen lassen, damit wir auch mal richtig weinen können. Gott will alle unsere Gefühle sehen. Er ist begeistert, wenn wir unsere Gefühle verschwenden und sie nicht ausblenden oder nur die positiven rauslassen. Er will die ganze Palette bei uns sehen. Und das taucht ja nicht nur bei Jona auf, das lesen wir an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament. Besonders drastisch wird es im Buch Nehemia geschildert. Nehemia gehört zu den Verschleppten nach Babylon, er lebt im 5. Jahrhundert vor Christus. In der Fremde, und es geht ihm ganz gut. Er hat einen lukrativen Job, ist Mundschenk beim König. Zu seiner Jobdescription gehört es, lächeln, lächeln und gute Laune verbreiten. Eines Tages hört er davon, dass Jerusalem immer noch zerstört ist, dass dort alles verkommen ist, die Stadt in Ruinen daliegt, obwohl die Juden ja schon ins Land zurückgekehrt sind. Das setzt ihm so hart zu, mit seiner guten Laune ist es endgültig vorbei. Wir hören ein paar Verse aus Nehemia von seiner Verschwendung negativer Gefühle und wohin das alles führen kann.
Und es kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, den Geretteten, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und wie es um Jerusalem stehe. Sie sagten zu mir, der Rest, der von den Gefangenen übrig geblieben ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt und die Tore sind abgebrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Ach Herr, betete ich, dein Ohr höre aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes, das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg und lass ihn Erbarmen finden bei dem König. Ich war nämlich dort Mundschenk. Im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artaxerxes, nahm ich also den Wein und reichte ihn dem König. Mein Amt war es nämlich, für den Wein zu sorgen. Nie zuvor hatte der König mein Aussehen schlecht gefunden. Jetzt aber fragte er mich: Warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, nein, du hast gewiss Kummer. Ich erschrak sehr. Dann sagte ich zum König: Der König möge ewig leben. Wie sollte ich nicht schlecht aussehen? Die Stadt, in der die Gräber meiner Väter sind, liegt in Trümmern und die Tore sind vom Feuer verzehrt. Der König erwiderte: Was möchtest du also? Da betete ich im Stillen zum Gott des Himmels. Dann sagte ich zum König: Wenn du, König, es für gut findest und wenn du deinem Knecht vertraust, so sende mich nach Juda, damit ich die Stadt wieder aufbaue.
Eine fantastische Geschichte. Jerusalem wird wieder aufgebaut, weil ein einzelner Mann es wagt, seine negativen Gefühle rauszulassen. Und seine schlechte Laune, seine Trauer, seine ganze negative Seite nicht wegzuschieben, sondern sie zuzulassen, tagelang sogar. Gott baut sein Rauch mitten, sein Reich mitten in unseren negativen Gefühlen. Mitten in der hemmungslosen Traurigkeit Nehemias. Er baut sein Reich, wenn gestandene Männer weinen. Diese tagelange Trauer, er kann einfach nicht mehr lächeln, bringt etwas in Gang. Allerdings hatte Nehemia auch Mut und er war offensichtlich, das erfahren wir später, ein Organisationsgenie, als er später sein Team mit Kelle und Schwert herbeiruft, um die Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Oder Hanna, die kinderlos war, wurde regelmäßig gemobbt, gehänselt, gedemütigt. Eines Tages war er sie zu viel und sie lag im Gotteshaus heulend auf den Knien und stammelte ihr Gebet, sodass der Priester Eli dachte, sie sei betrunken. Gott erhörte ihr Gebet und es heißt dann in diesem unnachahmlich herzlich sachlichen Ton, als Hanna mit ihrem Mann schlief, dachte Gott an sie und sie wurde schwanger. Im Psalm 139 gibt es Verse, die wir in unseren gottesdienstlichen Lesungen meistens auslassen. Sie berühren uns peinlich. In diesem wunderbaren Psalm, ich sitze oder stehe, so weißt du es, ich nehme mich Flügel der Morgenröte und ließe mich am äußersten Meer nieder. In diesem wunderschönen Psalm bricht zum Schluss der ganze Hass, das ganze Negative bei dem Beter heraus in den Versen ab 19. Das wollen wir uns doch mal von Peter zurufen lassen.
Wolltest du, Gott, doch den Frevler töten? Ihr blutgierigen Menschen, lasst ab von mir. Sie reden über dich voll Tücke und missbrauchen deinen Namen. Soll ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Die nicht verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit glühendem Hass. Auch mir sind sie zu Feinden geworden. Doch erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt. Und leite mich auf dem altbewährten Weg.
Thank you. blanker Hass in einem poetisch-geistlichen Lied. Diese Strophe würde man einem christlichen Lied wahrscheinlich nicht abgeben. Verschwendung von Gefühlen, und zwar von negativen Gefühlen. Gott will sie aber hören. Er will uns ganz. Sie gehören dazu. Und Jesus haut in dieselbe Kerbe, wenn er sagt, selig sind oder herzlichen Glückwunsch alle, die trauern. Denn sie werden getröstet. Vielleicht hat er auch eine Pause dazwischen gemacht. Man muss sich das nur mal vorstellen. Es ist gerade Beerdigung. Alles sitzt da, ganz traurig. Plötzlich steht einer auf. Herzlichen Glückwunsch, alle, die trauern. Ich glaube, es würde nicht so sehr gut ankommen. Jesus meint offenbar, dass wir langfristig glücklicher werden, wenn wir Schmerzen und Verluste an uns herankommen lassen und sie nicht wegdrücken, wenn wir mit unserem ganzen Jammer vor Gott stehen. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr eure negativen Gefühle verschwendet. Ich selber musste das ehrlich gesagt mühsam lernen, ich habe es immer noch nicht ganz gelernt. Schließlich habe ich eine bürgerlich-christliche Sozialisation hinter mir. Man sollte als gläubiger Mensch nicht wütend sein, hat man mir gesagt. Niemand anschreien, der Kragen sollte einem bitteschön nicht platzen und die Faust sollte man besser in der Tasche lassen. Aber eigentlich nichts davon in der Bibel. Jesus ist ein vehementer Streithahn. Er scheint manchmal sogar Konflikte extra aufzuheizen, die nur so latent daherschweben. Er erzählt Gleichnisse, die seine Gegner zur Weißglut bringen. Oder in Nazareth sagt er, dass eine heidnische Witwe mehr Vertrauen zu Gott hatte als die Gläubigen. Die Leute werden nach dieser Predigt so wütend, dass sie Jesus einen Felsen unterstürzen wollen. Johannes der Täufer brüllt am Jordan die Leute an, bis er heißer wird, ihr Schlangenbrut. Paulus und Petrus geraten heftig aneinander. Für die Menschen der Bibel war sonnenklar, dass unsere Gefühle heraus müssen an die frische Luft. Was Paulus meint, wenn er uns vom Zorn abrät, das ist ein langsam schwelender, bitterer Zorn, der im Untergrund sein Gift versprüht. Der tut uns natürlich nicht gut und der hindert uns am Leben. Aber die Menschen der Bibel lachten laut, stritten laut und ihre Feste, heißt es an einer Stelle, waren so laut, dass man sie meilenweit hören konnte. Verschwendung von Gefühlen. Das Buch Jona im 3. und 4. Kapitel macht uns Mut, unsere negativen Gefühle nicht zu verstecken, sondern mit dem ganzen ungeklärten Schlamassel vor Gott hinzutreten. Interessant ist ja das Ergebnis bei diesem ganzen Gefühlssturm. Am Ende des 3. Kapitels heißt es lapidar in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Wege umkehrten und ließ sich des Bösen gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Ist euch aufgefallen, was hier steht? Dieses Geheule, Geblöke, traurig in der Asche sitzen und nichts tun, sich dem Untergangsschmerz hinzugeben, wird hier als Tat bezeichnet. Es ist ja noch gar nichts passiert. Man hat ja noch gar nicht richtig gemerkt, wie echt die Reue eigentlich bei den Leuten war. Tiefe Gefühle sind oft eine Anzeige unseres Innenlebens. In den Augen Gottes ist unser inneres Engagement, auch wenn wir noch gar nichts Handfestes tun, Taten. Die gesamte Bergpredigt ist eigentlich ein Plädoyer für innere Einstellungen. An denen sollen wir arbeiten. Dort soll uns der Heilige Geist verändern. Diese Taten sind wichtiger als alle Geistesgaben, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Prüfe mein Herz, ruft dann der Psalmist in 139 aus, nachdem er diese Hasstirade losgelassen hat und plötzlich merkt, Mensch, da war doch ein bisschen starker Tobak, und dann sagt er, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Aber vorher müssen wir ja erstmal wissen, was in uns so lebt, und wenn wir immer nur den Deckel draufhalten, wird es für den Heiligen Geist schwer sein, seine Taten in unserer Seele zu tun. Verschwende doch mal wieder deine Gefühle. Das nächste Mal, wenn dich jemand verletzt und auf deiner Seele herumtrampelt, dann schreie laut, aua, das tut weh. Und lächle ihn bitte doch nicht an. Das ist ausdrücklich erlaubt. Und wenn dir der Kragen platzt, dann lass ihn ruhig mal platzen. Wenn mit einem bei einer Sache oder bei einem Menschen das Herz bis zum Hals schlägt, dann können einem schon mal alle Knöpfe am Kragen abspringen. Wir kommen zum 3. Punkt. Verschwendung von Liebe. Dieses Buch Jona, das haben wir im 1. Kapitel gemerkt, ist ja nicht gerade orthodox und bleibt nicht im üblichen Rahmen. Hier wird von Gott erzählt, der umkehrt und selber bereut. Das ist eigentlich ganz ungewöhnlich. Normalerweise kehren immer Menschen um. Wie im Buch Jonah kehrt Gott um. Er bereut. Unfassbar. Und auch sonst wird der übliche Rahmen verlassen. Der übliche Rahmen, der für Jonah galt, lautete: Gott hat Israel bzw. Juda erwählt. Er hat die anderen Völker verworfen. Sie sind ihm ein Gräuel. Ich, Jonah, gehöre zu den Auserwählten und die Leute aus Ninive gehören zu den Verworfenen. Das war sein klares Weltbild. Das gab ihm Stärke oder Sicherheit. Jonah ist der Prototyp des aufrechten Israeliten. Er lebt sein Auserwähltsein auch richtig aus, geht mit Gott relativ unverschämt um. Ich bin ja auserwählt, mir kann nichts passieren. Ja, ich bin sogar ein besonders Auserwählter, bin ein Mann, der prophetische Gaben hat. Diese wilden barbarischen Heiden, die fremde Götter anbeten, den Feinden Ohren und Nasen abschneiden, sind Abschaum, Ungeziefer, Gottlose, bestenfalls vielleicht atheistische Humanisten. Die wollen ohne den Gott Israels durchs Leben kommen mit ihren Nichtgöttern. Weg damit, geschieht ihnen recht, wenn sie untergehen. Wie betet Jonah noch so fromm im Magen des Fisches? Kapitel 2. Diejenigen, die die Götter der Nichtigkeit verehren, verlassen deine Güte. Das ist sein Weltbild. Diese Menschen, die Jahwe nicht verehren, sind von allen guten Geistern verlassen. Wir sind drin, die sind draußen. Wir werden von Gott geliebt, die anderen werden von Gott gehasst. Und nun muss der arme Jonah erleben, wie sein schönes Weltbild Stück für Stück zerschlagen wird. Warum? Weil Gott seine Liebe an alle Menschen verschwendet. Einfach so. Gott lässt seine Sonne scheinen, sagt Jesus in der Bergpredigt über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt es regnen über Gute und Böse. Das bedeutet mehr als nur eine Wetteransage. Die Sonne mit ihren warmen Strahlen, ihrem Licht ist eigentlich das Symbol der Liebe. Und in ihrer Wärme und ihrem Licht gedeiht alles Leben. Gott segnet also Gläubige und Ungläubige. Er verschwendet seine Liebe an alle, auch an diese grausam, bösen, widerlichen Leute aus Ninive, die sich viel zu angeberisch kleiden, die sonntags nicht in den Gottesdienst gehen, sondern lieber mit dem Hund ihre Runde drehen, die Gott einen guten Mann sein lassen, die sich nicht an die Regeln halten, die womöglich schwul sind, gewalttätig, das Land Israel hassen. An solchen Leuten verschwendet Gott seine Liebe? Das geht doch nicht. Ja, wo kommen wir denn da hin? Das Ärgerliche, mein lieber Jonah, besteht darin, dass die ganze Bibel und auch das Alte Testament an vielen Stellen von dieser verschwenderischen, großzügigen Liebe Gottes erzählt, die auch den Heiden gilt. Da ist der König Abimelech, ein heidnischer König, zu dem Gott im Traum redet. Oder Nebukadnezar bekommt eine großartige Traumvision gezeigt. Das Standbild. Jethro, der Schwiegervater des Mose, Priester in Midian, dient lokalen Göttern, aber er hilft mit seiner Weisheit Mose, der sich vollkommen verausgabt und kurz vor dem Burnout steckt, und er sagt ihm: Du musst deine Arbeit ein bisschen delegieren. Da ist der Perserkönig Kyros, dieser König, der Israel zurückkehren lässt, wird von Gott mein Gesalbter genannt. Auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christos. Jesaja 45. Das sind die seltsamen Prophezeiungen über Ägypten und Assur, Jesaja 19. Diese Verse lohnen sich zu hören. Denn der Herr der Heere wird diese Völker segnen und sagen: Gesegnet ist Ägypten, mein Volk, und Assur das Werk meiner Hände, und Israel mein Erbbesitz. Gott verschwendet seine Liebe. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Da ist der Hauptmann von Kapernaum ein Heide, der auf dem Weg ist, aber der mehr Vertrauen und Glauben besitzt als ein Israelit. Und schließlich das Gleichnis vom jüngsten Gericht, in dem die heidnischen Nationen vor Jesus erscheinen und ein Teil davon wird in das Reich Gottes eingeladen, nur weil sie die Liebe in die Tat umgesetzt hatten und ohne es zu wissen damit Jesus gedient haben. Anonyme Christen, sagt der Theologe Karl Rahner dazu. Armer Jonah, sein sicheres Weltbild löst sich allmählich auf, als er erkennt, dass Gott seine Liebe auch an Heiden verschwendet. Gott bereitet ihn ja schon sanft darauf vor, als Jonah auf dem Schiff ist und diese heidnischen Matrosen so behutsam mit dem geflohenen Gläubigen umgehen. So voller Anteilnahme und Liebe, dass der Kontrast zu dem verbiesterten Jonah nicht größer sein konnte. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, wir Evangelikalen haben aus der frohen Botschaft ein System gemacht. Wer irgendwann in seinem Leben ein Übergabegebet spricht, der ist drin. Wer das versäumt, der ist out. Die Bibel ist ein wenig weiter. Das Reich Gottes, sagt sie, ist größer als die christliche Gemeinde. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Aber eines ist klar, Jesus ist das Nadelöhr. Er lädt offensichtlich eine Menge Heiden in sein Reich ein, die das Übergabegebet nicht gesprochen haben. Und Johannes überliefert uns einen Spruch Jesu: Ich bin der Weg zum Vater geht nur über mich. Es ist wichtig, genau hinzuhören. Jesus sagt nicht, niemand kommt zu Gott außer durch mich. Den Kontakt zu Gott gab es schon vor Jesus und auch danach. Erfahrung mit Gott, das können viele Leute machen, in vielen Religionen. Das muss man gar nicht verteufeln als Christ. Das kann man anerkennen und erstmal stehen lassen. Aber nur wer das liebende Vaterherz Gottes jetzt kennenlernen will, der muss sich natürlich an Jesus halten. Was ist unsere Aufgabe als Christen? Wir sollen Zeugen sein von der guten Nachricht, dass Gott alle Menschen liebt und dass wir mit dieser Liebe durch Jesus in Kontakt kommen können. Aber wer letzten Endes im Reich Gottes dabei ist und wer nicht, das können wir getrost zum Glück Jesus überlassen. Und wenn Gott seine Liebe verschwendet und auch Heiden in sein Reich einlädt, dann ist das eben seine Sache. Ich finde, das Buch Jona mit der verschwenderischen Liebe Gottes entlastet alle gläubigen Eltern, deren Kinder nie den Weg zu Jesus gefunden haben oder ihn vielleicht auch nie finden werden. Oder alle, die sich um ungläubige Freunde sorgen. Der Glaube, sagt Paulus, ist nicht jedermanns Ding. Es ist nun mal so, dass viele Leute nicht glauben können, auch wenn sie sich auf den Kopf stellen. Ich kenne viele Gespräche, wo jemand sagt, ich möchte gern glauben, ich kann es nicht. Die bekommen auch nie den Zugang, das kommt vor. Aber deswegen müssen sie nicht zwangsläufig in der Hölle landen. Vielleicht gehen sie noch vor uns in den Himmel, weil sie die Liebe im Alltag besser umgesetzt haben als wir. Lassen wir uns überraschen von der verschwenderischen Liebe Gottes. Aber der Missionsbefehl, es gibt doch den Missionsbefehl. Hat Jesus uns nicht aufgetragen, die ganze Welt zu gehen und Heiden zu Christen zu machen? Steht das nicht bei Matthäus am Ende? Ich muss euch enttäuschen, der Missionsbefehl wurde nicht ganz wörtlich übersetzt. Was Luther mit dem Imperativ, mit der Befehlsform ausdrückt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern aus allen Nationen. Das kann man auch anders übersetzen, denn da steht keine Befehlsform, sondern eine Partizipkonstruktion. Das klingt dann so: Hingehend in alle Welt macht ihr zu Jüngern aus allen Nationen. Man kann es natürlich als Befehl übersetzen, aber das ist nicht falsch, aber man muss es nicht. Die wörtliche Übersetzung des Missionsbefehls ist etwas differenzierter und will etwas ganz anderes sagen, nämlich dort, wo Christen auch immer hingehen, in alle Welt. Es muss gar nicht nach Asien oder Afrika sein, es kann auch in Welten in unserer eigenen Stadt sein. Da geht etwas mit ihnen mit und da kann es sein, dass Menschen zu Jüngern werden. Man kann niemand seinem Jünger Jesu machen, aber man kann sich als Christ in viele Bereiche und Welten vorwagen und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist durch uns seine Arbeit macht. Ich habe von der verschwenderischen Liebe Gottes so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Vielleicht so ähnlich wie Jona, der ohne es zu wollen, Leute zu seinem Gott bekehrte. Ich war früher viel zu verkrampft, wenn ich mit Nichtchristen gesprochen habe. Immer, wenn sie das richtige Wort sagen, irgendwie das Evangelium Stellung mal so einen Nebensatz unterbringen, damit sie es einmal gehört haben. Das klappte dann immer nie. Das war einfach so ein bisschen magisch. Meine missionarischen Gespräche führten jedenfalls nie zu irgendwelchen Ergebnissen. Irgendwann habe ich es dann aufgegeben und angefangen, das zu tun, was mir wirklich mal Freude macht, nämlich fantasievolle Geschichten zu schreiben. Es wurden Bücher daraus, es gab Lesungen und ohne dass ich es wollte, das hatte ich gar nicht vor, kam ich mit Leuten über den Glauben ins Gespräch. Dass meine Geschichten einen christlichen Touch hatten, war eigentlich auch nicht beabsichtigt, aber es hat sich ergeben, weil das ja auch in mir lebt. Neulich bekam ich Post vom Verlag, jemand hatte das Buch gelesen, wie sie garantiert in den Himmel kommen und auch wieder heraus. Und meinte, ja, wenn das so mit dem Christsein ist, dann könnte ich ja eigentlich auch Christ werden. Warum nicht? Ich war verblüfft und habe gemerkt, man ist dort am missionarischsten, wenn man es gar nicht will, wenn man es gar nicht bezwingt. Natürlich gibt es Leute, die die Gabe der Evangelisation haben, aber die hat nicht jeder, wirklich, die hat nicht jeder. Und wer sie nicht hat, sollte ganz vorsichtig mit den Missionierenden gehen. Also weg mit diesem ganzen furchtbaren Bekehrungsdruck und darauf vertrauen, dass Gottes Liebe verschwenderisch ist und schon zu ihrem Ziel kommt. Vielleicht gerade dann, wenn der Gläubige selber Zweifel hat, vor Gott flieht, wenn eine Schlaftablette ist. Dann sind wir vielleicht am überzeugendsten, weil dann Gott allein zum Zug kommt. Verschwendung am Beispiel vom Jonah. Gott verschwendet Raum und Zeit, damit er uns bei uns nachhaltige Veränderungen bewirken kann. Das kann manchmal sehr lange dauern. Manchmal werden wir ungeduldig und dann muss sich doch irgendwas ändern. Aber Gott hat schon so seinen eigenen Zeitplan. Zweitens, lasst uns unsere Gefühle verschwenden. Gott will mit uns mit allen Ecken und Kanten zu tun haben, mit allen Farben von Gelb bis Dunkelblau und Schwarz. Unsere echten Gefühle sind in Gottes Augen wirkungsvolle Taten, auf die er reagiert. Und drittens, wir haben einen Gott, der seine Liebe verschwendet. Seine Liebe lässt sich nicht in evangelikale Schablonen pressen. Sein Reich ist größer als die Christenheit. Und er kommt schon zum Ziel, mit uns und auch ohne uns, manchmal mit durchgeknallten Gottesboten, einem Fisch, einer kernigen Predigt, schnell wachsenden Pflanzen und einem Wurm.